Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse.
Nach einem ruckligen Start ins Jahr 2020 läuft es nun ziemlich gut an den Märkten. Wir haben sogar schon Rekorde an der Wall Street gesehen und auch der DAX hat es endlich auf ein neues Allzeithoch geschafft. Ein erstes Abkommen zwischen den USA und China ist unterzeichnet. Die US-Berichtssaison ist auch gut angelaufen und die Aktienkurse steigen. Sehen Investoren die Lage vielleicht gerade sogar etwas zu optimistisch? Laufen die Kurse heiß? Darüber spreche ich heute ausnahmsweise nicht mit Uli Stephan, sondern mit Dirk Steffen, dem Leiter der Kapitalmarktstrategie der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Dirk, wir haben jetzt einige Rekorde schon gesehen an der Wall Street, MDAX und endlich auch der DAX. Laufen die Kurse heiß?
Ich glaube nicht. Also wir haben eher jetzt diese Phase gesehen in den letzten Monaten. Es läuft ja schon seit Mitte August letzten Jahres, dass letzten Endes die Rezession ausgepreist wird weltweit und dass uns, wenn man es mal so böse formulieren darf, uns tatsächlich die Risiken ausgehen. Und das spiegelt sich letzten Endes dann in diesen neuen Rekordständen am Aktienmarkt auch wieder. Also es ist jetzt nicht so, dass der Aktienmarkt ohne Grund gestiegen wäre. Wir haben hier gute Gründe dafür, dass das so eingetreten ist.
Ich finde das eigentlich ganz schön, dass uns die Risiken ausgehen. Aber man liest trotzdem ja ab und zu, dass vielleicht die Aktien schon überbewertet sind, auf jeden Fall nicht mehr billig sind, gerade an der Wall Street schon recht üppig bewertet sind, glaubst du nicht?
Die Diskussion läuft jetzt gerade und wir haben, glaube ich, jetzt so eine normalere Aktienmarktphase jetzt vor uns, wo tatsächlich dann auch schlechte Nachrichten mit Kursabschlägen bestraft werden und positive Nachrichten dann entlohnt werden durch Kursanstiege. Und das gehört ja zum Aktienmarkt auch dazu. Aber wir haben jetzt nicht mehr diese aus meiner Sicht extrem überzogenen Abverkäufe im vierten Quartal 2018, wenn wir uns da zurückerinnern. Und wir haben auch nicht mehr diese extrem günstigen Bewertungen jetzt, sondern es ist einfach ein faires Aktienmarktbewertungsniveau. Und wie es dann weitergeht, das wird letzten Endes dann von der Datenlage und auch von dem politischen Umfeld letzten Endes dann abhängig sein. Wir glauben, dass es durchaus noch gute Chancen am Aktienmarkt gibt. Und gerade jetzt ist es, glaube ich, wieder ein Stück weit Normalität am Aktienmarkt, was wir jetzt beobachten.
Gucken wir uns die Daten mal an oder die Lage, die wir haben. Es läuft die Berichtssaison in den USA. Es gab, glaube ich, schon einige ganz gute Zahlen. Wie läuft's?
Das haben die Amerikaner ja echt drauf. Da könnten sich die Europäer echt mal eine Scheibe abschneiden, nämlich das Erwartungsmanagement. Also das heißt eigentlich alle Jahre wieder oder alle Quartale wieder sind letzten Endes die Erwartungen der Analysten und der Anleger heruntergemanagt worden, sodass es dann letzten Endes dann mit den Ergebnissen dann relativ einfach ist, diese relativ niedrigen Erwartungen dann auch zu schlagen.
Da ist das quasi die Überraschung Programm.
Genau, und das ist natürlich ein super Marketing-Ding und auch die Investor Relation Departments der US-Unternehmen sind sicherlich weit vor den anderen Unternehmen. Also von daher läuft das eigentlich ziemlich gut und auch dieses Mal sieht es so aus. Also die Schätzungen, die sind noch irgendwie bei -2% aktuell für das Quartal, also das vierte Quartal 2019, was jetzt ja berichtet wird. Und in der Regel können da etwas über 4% durchschnittliche Verbesserungen erwartet werden, wenn es ganz normal läuft. Also deswegen, und das passt jetzt eigentlich auch zur etwas verbesserten konjunkturellen Stimmung, dass wahrscheinlich dann auch die Berichtssaison positiv endet, also mit Gewinnen von circa 2-3%.
Und in welchen Branchen läuft es besonders gut? Kann man das schon ungefähr absehen?
Es ist fast schon langweilig geworden, das zu sagen, aber es ist tatsächlich wieder Tech. Also wir haben da sehr gute Aussichten in dieser Branche, sowohl im Softwarebereich, was sowieso schon immer sehr gut gelaufen ist. Wie Sie wissen, da sind auch die Bewertungen natürlich dann höher, weil natürlich Anleger genau diesen Sektor sich dann rausgesucht haben mit relativ stabilen Umsatzwachstumsraten und einer sehr guten und stabilen Gewinnentwicklung. Und dazu kommt jetzt auch wieder Hardware-Tech, finde ich sehr interessant, weil das ja genau das Handelskriegsopfer letzten Endes war, wo gerade auch der Smartphone-Zyklus und weitere Faktoren dazu geführt haben, dass es ja wirklich zu massiven Gewinnrückgängen gekommen ist zur Mitte des letzten Jahres. Und die sind jetzt auch wieder mit dabei. Und deswegen haben wir sowohl bei Hardware als auch bei Software-Tech jetzt ziemlich gute Aussichten. Da betone ich jetzt vielleicht noch dazu, dass es noch ansteht. Wir haben die großen Tech-Unternehmen, die ja jetzt erst berichten. Und da ist erst vereinzelt jetzt schon was gekommen, wo es in Summe aber nicht schlecht aussah. Also der Start ist schon mal relativ gut gelungen.
Und da gucken wir dann in einer der nächsten Folgen mal drauf, wie es bei den ganz Großen gelaufen ist. Die Bilanz- oder Berichtssaison beginnt ja in der Regel mit den großen Banken, mit den amerikanischen. Wie läuft's bei denen?
Die sind ja mehrheitlich durch und haben überzeugen können. Also was zu erwarten war, ist, dass die Nettozinsmarge sich schlecht entwickelt hat. Das liegt einfach an dem Niedrigzinsumfeld auch für die USA. Sie sind natürlich noch positiver als wir in der Eurozone, aber das belastet auch dort natürlich das Bankengeschäft. Und wo es sehr gut gelaufen ist, ist letzten Endes der Rentenhandel insbesondere gewesen, wo man sehr gute Ergebnisse vorlegen konnte. Und das kam in Summe auch sehr gut an am Markt. Und hier haben wir auch mit US-Finanztiteln sicherlich einen interessanten Sektor, weil die Bewertungen halt noch sehr niedrig sind. Also das, was man so auf Neudeutsch Value, also günstige Sektoren nennt, das ist in den USA unter anderem auch bei Financials dann der Fall. Also von daher ein sehr interessanter Sektor mit guten Ergebnissen und immer noch relativ niedrigen Bewertungen.
Kommen die US-Banken besser mit dem Niedrigzinsumfeld klar als die europäischen?
Es sind zwei Faktoren. Erstens ist es nicht so niedrig wie bei uns. Also wir sind ja hier im negativen Bereich und in den USA nicht. Also das hilft natürlich schon. Und wir haben in den letzten Jahren unter der Trump-Administration ein großes Maß an Deregulierung gesehen, was natürlich dann auch Freiräume für US-Institute letzten Endes schafft. Und beides haben wir auf der europäischen Seite nicht.
Wie sieht es mit Konsumtiteln aus in den USA? Haben wir da schon Zahlen?
Die Zahlen sind noch nicht da und man muss hart unterscheiden natürlich dann zwischen ja Online- und Oldschool-Konsumwerten letzten Endes. Also gerade beim Handel ist einfach dieser Langfristtrend immer noch nicht weg, dass einfach der Online-Handel alles dominiert. Und deswegen haben dann klassische Einzelhändler vielleicht auch mal ein gutes Quartal, aber das ist aus meiner Sicht nicht nachhaltig. Also man muss da wahrscheinlich dann mit dem Trend gehen und auf die moderneren und natürlich auch deutlich höher gewichteten Unternehmen dann setzen. Ansonsten haben wir bei zyklischem Konsum halt in den USA so eine merkwürdige Mischung aus sehr bekannten Online-Händlern. Ja,
und, die wir natürlich wieder nicht nennen, weil wir machen ja keine
Kaufempfehlungen. Ja, natürlich nicht. Auch ebenfalls sehr bekannten Autoproduzenten, die aber verschwindend gering gewichtet sind momentan am US-Markt. Von daher ist das eigentlich, also jetzt tatsächlich mal überspitzt formuliert, eigentlich egal, wenn man jetzt den Gesamtmarkt in den USA kauft, egal, was da die Autohersteller aktuell machen.
Du hast den Handelsstreit vorhin schon erwähnt. Wir haben jetzt endlich ein Abkommen, also es ist ja nur ein Teilabkommen, aber Trump feiert es natürlich wie immer als Big Deal. Was steht da eigentlich drin?
Also ich habe da auch extra nochmal nachgeschaut. Also das war jetzt tatsächlich mal ein bisschen abgesprochen, die Frage. Und das ist ein Deal, den ich fand eigentlich den Ausdruck Skinny Deal besonders schön, also sehr, sehr dünn.
Was, wir kennen ja die Skinny Jeans, die so in sind.
Sehr dünn, was da zu lesen ist. Ich meine, man hat einfach die Großthemen ausgeklammert und das war, glaube ich, auch gut so, weil man halt in den letzten 1,5 Jahren gesehen hat, dass man einfach den ganz großen Deal nicht zustande bekommen kann, realistischerweise. Also das ist eingesehen worden und jetzt macht man das letzten Endes scheibchenweise. Und mit Phase 1 hat man natürlich schon einen Namen gewählt, der direkt die Phase 2, Phase 3, Phase 4 suggeriert. Und das möchte die US-Administration, also Phase 2 zumindest, dann erst nach den Präsidentschaftswahlen angehen. Und was jetzt aktuell drinsteht, sind Dinge, die Donald Trump schon mal ganz gut gebrauchen kann für den US-Präsidentschaftswahlkampf. Dadurch, dass beispielsweise ein relativ hohes Volumen an Agrarprodukten von China abgenommen werden soll letzten Endes. Und es geht auch immerhin um 80 Milliarden Euro an Industriegütern. Also es ist schon in Summe diese 200 Milliarden, die es da quasi jetzt gibt als Angebot der Chinesen über die nächsten 2 Jahre. Das ist schon ein echter Goodie auch für die USA und deswegen konnte man hier, glaube ich, auch mal so einen Mini-Kompromiss, eine Verschnaufpause letzten Endes generieren.
Also eigentlich werden da ja so ein bisschen Handelsströme auch planwirtschaftlich, könnte man fast sagen, umgelenkt. Was bedeutet denn das dann für andere asiatische Märkte oder auch für die Europäer?
Ich meine, erstens, vielleicht müssen wir noch dazu sagen, dass die Strafzollproblematik jetzt nicht weg ist. Ich glaube, der größte Punkt war, dass tatsächlich die Androhung von Strafzöllen auf Smartphones und ähnliches Mitte Dezember nicht gekommen ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was eingetreten ist noch im letzten Jahr. Und wenn man jetzt sich die leichte Reduktion von Strafzöllen anschaut, dann sprechen wir nur von 70 auf 60 Milliarden aufs Jahr hochgerechnet. Also es ist nicht viel passiert an Entspannung. Von daher ist natürlich China selbst immer noch stark belastet. Das muss man, glaube ich, erstmal klarstellen. Und der Kollateralschaden sozusagen, ja, Collateral Damage von diesem Deal, den du angedeutet hast, der ist jetzt ziemlich schwer zu beziffern. Also das Institut der Deutschen Weltwirtschaft hat uns da, geholfen und gestern eine Veröffentlichung rausgebracht, wo rauskommt, dass letzten Endes Deutschland mit Frankreich zusammen vielleicht am meisten betroffen sein könnte, weil China letzten Endes jetzt halt mehr aus den USA importiert als in der Vergangenheit.
Chinas Wirtschaft ist im vergangenen Jahr 6,1% gewachsen. Wir haben gerade schon über die Bilanzsaison in den USA geredet, die ganz gut läuft. Man hat fast das Gefühl, dass diese ganzen Strafzölle, der ganze Handelsstreit spurlos an den Unternehmen und an der Wirtschaft vorbeigegangen ist. Aber so ist es ja eigentlich nicht, oder?
Nee, das ist definitiv nicht so. Also das zeigt uns auch letzten Endes das, was wir von unseren Firmenkunden hören. Also alle, die mit der Realwirtschaft zu tun haben und Investitionsentscheidungen treffen müssen, wo man ja Planungssicherheit braucht, da ist die Stimmung extrem schlecht. Und aus guten Gründen. Das sieht man ja auch beim IFO-Geschäftsklima und ähnlichen Dingen, gerade im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist zu Recht aus meiner Sicht die Stimmung unterirdisch. Und da, wo es halt gut läuft, und das damit beschäftigen wir uns ja hier als Anleger, sind letzten Endes die Finanzmärkte, die letzten Endes aus meiner Sicht abstrahieren von der aktuell immer noch sehr schwierigen Situation in der Realwirtschaft. Und das, was der Finanzmarkt daraus macht, ist letzten Endes die Hoffnung auf Besserungen in der nahen Zukunft. Also deswegen haben wir da einen starken Disconnect. Vielleicht einen Fakt noch dazu, wenn Sie sich das ZEW-Geschäftsklima anschauen, das ja von Finanzanalysten letzten Endes bestückt wird, also die da befragt werden, also sehr finanzmarktnah. Das ist jetzt auf dem höchsten Stand seit 2015 schon wieder. Und das IFO-Geschäftsklima ist immer noch sehr, sehr unterdrückt.
Aber man sagt ja auch nicht umsonst, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird.
Genau, und leider liegt die Börse sehr häufig auch falsch. Also im Durchschnitt ist es, glaube ich, okay, ja, weil man natürlich dann die durchschnittlichen Informationen am Markt auch verarbeitet. Aber es gibt natürlich auch viele Fehlversuche an den Börsen. Im Durchschnitt kann man aber sagen, dass der Markt da einen ziemlich guten Job macht.
Werden wir wieder höhere Volatilitäten auch gerade mit diesem Hintergrund dann erleben in den nächsten Monaten vielleicht?
Die Volatilität ist einer der Punkte, die uns beschäftigt, weil die immer noch sehr niedrig ist. Es ist ja schon relativ viel passiert. Wir hatten jetzt die Episode rund um den Iran natürlich mit dabei. Jetzt hatten wir den Wuhan-Virus. Also da gibt es ja einiges, was gerade läuft. Impeachment-Prozess im Senat aktuell.
Auch Wahlkampf, der jetzt losgeht?
Genau, der Wahlkampf, der wird jetzt mal spätestens zum Super Tuesday Anfang März jetzt auf die Seite 1 rücken, der Finanzpresse und natürlich der allgemeinen Presse. Von daher haben wir da einiges, was uns da beschäftigen wird. Wir haben den Brexit auch noch nicht erwähnt, wo es ja nach einem harten Brexit Ende des Jahres aussieht. Also das wundert mich eigentlich, dass die Volatilitäten, sowohl die realisierten als auch die erwarteten Volatilitäten immer noch sehr, sehr niedrig sind.
Aber sie könnten eben auch wirklich wieder ansteigen und schwanken.
Ja, da gehe ich eigentlich davon aus. Eigentlich sollte es schon mehr schwanken. Mhm. Deswegen gibt es natürlich da auch viele Analysten, die analysieren, warum die Volatilitäten so niedrig sind. Und einer der Hauptgründe sind sicherlich die Zentralbanken, die nach wie vor dagegen wirken und beispielsweise am Rentenmarkt letzten Endes den Preisfindungsmechanismus komplett ausgehebelt haben. Also deswegen ist natürlich auch eine politikgemachte Ruhe in manchen Teilen der Kapitalmärkte letzten Endes eingekehrt.
Nun haben wir gerade reichlich Rekorde gesehen. Sollte ich vielleicht dann als Anlegerin auch mal ein paar Gewinne mitnehmen? Ich bin ja eine sehr überzeugte Aktionärin mit einer extrem hohen Aktienquote. Oder würdest du mir raten, drin zu bleiben?
Also ich halte es da mit der Behavioral Finance. Da wurden ja auch ein paar Nobelpreise vergeben für das Thema. Also lieber mal Verluste eingestehen und realisieren und Gewinne laufen lassen.
Also lieber drin bleiben. Und der ganz normale, nehmen wir mal so einen durchschnittlichen Anleger, der jetzt vielleicht so ein relativ ausgewogenes Portfolio hat, wahrscheinlich auch immer noch viele Anleihen, ein bisschen Gold. Sollte der ein bisschen stärker in Aktien gehen oder lieber seiner Strategie treu bleiben und abwarten?
Wir glauben, dass eigentlich egal in welchem Risikoprofil wahrscheinlich höhere Aktienquoten gefahren werden müssen über die nächsten Jahre, weil letzten Endes die Alternativanlage fehlt. Das heißt natürlich auch, dass man sich dann auf höhere Schwankungen auch in dem jeweiligen Portfolio einstellen muss. Also das wäre unsere Devise nicht nur jetzt für dieses Jahr, sondern auch für die kommenden Jahre. Dadurch, dass einfach das normale, ausgewogene Portfolio nicht mehr funktionieren wird durch das Null- bis Negativzinsumfeld in der Eurozone.
Getreu dem Motto, ohne Risiko keine Chance.
So ist es. Und das ist, glaube ich, so langsam auch in den Köpfen der Anleger angekommen, gerade auch in Deutschland, weil es natürlich dann schon, eigentlich ist es ja logisch, dass man, wenn man noch hohe Verzinsungen bekommt im Anleihebereich, dass das dann mit relativ hohen Ausfallrisiken zu tun hat. Und ich glaube, das musste erstmal verstanden werden, weil man natürlich für hochwertige Unternehmensanleihen vor 10 Jahren noch sehr, sehr attraktive Renditen erzielen konnte.
Ich kann mich an Zeiten erinnern, als Bundesschätzchen noch 8% oder 7% gebracht haben. Das war natürlich in den 90ern, aber immerhin. Und da muss man ja heute wirklich extrem ins Risiko gehen für solche Renditen.
Genau, und das ist halt mit jedem Jahr schwieriger geworden letzten Endes. Und wir haben natürlich da auch sehr viel Aufklärungsarbeit gemacht. Und ich glaube, so langsam sind auch Kleinanleger soweit, dass sie diesen Zusammenhang besser umsetzen auch und wirklich auch aktiv über das Risiko nachdenken und dann ihre Anlageentscheidung treffen. Und ich glaube, die müssen einfach für den langfristigen Erfolg dann in Richtung etwas mehr Risiko laufen.
Ich bin echt gespannt auf die Zahlen des Aktieninstituts, ob wir wieder eine Zunahme bei den Aktionären und Fondsbesitzern haben. Ich würde die Prognose wagen, dass es weiter nach oben gegangen ist, was ja gut ist.
Ja, gerade die Fondslösung ist natürlich, denke ich mal, der Weg, weil eine Diversifizierung, gerade im Aktienteil
des Portfolios, Risikostreuung, um es kurz zu übersetzen,
ist natürlich auch aufwendig, ja. Also man muss es natürlich dann auch eng managen und viele haben einfach da auch keine Zeit dafür, das selber zu machen. Also man muss, glaube ich, schon aufpassen, dass man das Portfolio auch aktiv begleitet und dann letzten Endes auch versucht, dann Klumpenrisiken dann auch zu managen, wegzumanagen, da vielleicht dann auch mal Gewinne mitzunehmen in diesem Fall und ähnliche Dinge. Das ist, glaube ich, von daher der richtige Weg, mit dieser ja doch sehr stark schwankenden Anlageklasse umzugehen.
Letzte Frage für die nächsten Monate. Daumen hoch oder Daumen runter für den Aktienmarkt?
Ich würde sagen, mehrfach Daumen hoch und Daumen runter. Dadurch, dass wir letzten Endes auch einen zweigeteilten Kapitalmarktausblick 2020 sogar benötigen. Einen bis Anfang November, dann gibt es die US-Präsidentschaftswahlen und einen für die 6 Wochen danach bis zum Jahresende. Und deswegen erwarte ich ziemlich starke Schwankungen, aber nach wie vor sind wir mit der Strategie unterwegs, dass wir in der Schwäche zukaufen würden.
Super, vielen Dank für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne, vielen Dank.